SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute am Freitagvormittag. Saskia Esken, Sie sind SPD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl in Baden-Württemberg. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, freue mich hier zu sein.
Das muss ich dazu sagen, wir haben die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten vorab ausgelost. Das dritte Los hat Sie getroffen. Sie sind staatlich geprüfte Informatikerin, vertreten den Wahlkreis Calw. Und es heißt, die SPD-Parteiführung kommt einmal die Woche zum Frühstück zusammen. Wann war das denn diese Woche bei Ihnen?
Das ist in Zeiten von Corona ziemlich oft nur online, in einer WebEx- oder Zoom-Konferenz. Und das war jetzt tatsächlich heute Vormittag. Und das ist nicht einmal die Woche, es ist mindestens dreimal die Woche.
Ja, es gibt unterschiedliche Treffen. Das heißt, das Frühstück, das soll es einmal die Woche geben. Aber Sie können das natürlich besser beurteilen. Ein Thema, könnte ich mir vorstellen, war dann heute Morgen sicherlich auch das Ermittlungsverfahren gegen den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Wolfgang Schmidt. Neben Wirecard, Cum-Ex-Skandal, die nächsten Ermittlungen. Wie soll denn da politisches Vertrauen entstehen? Haben Sie darüber gesprochen?
Wir haben heute Morgen über den Schlussspurt des Wahlkampfs gesprochen, tatsächlich natürlich, aber auch über solche Störfeuer. Es ist ja ganz klar dargelegt worden von Medienwissenschaftlern, aber auch von Rechtswissenschaftlern mittlerweile, dass diese Durchsuchung im Bundesfinanzministerium unangebracht war und auch gar nicht der Sache angemessen. Man hätte diese Informationen, die man haben wollte, auch telefonisch oder online bekommen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Die Ermittlungen richten sich in keinster Weise weder gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums noch geschweige denn gegen die Leitung. Und die Pressemitteilung, die da veröffentlicht wurde, die hat eben genau diesen Eindruck vermittelt, einen falschen Eindruck, weil die Ermittlungen sich nicht in diese Richtung richten.
Aktuell gilt erstmal eine Unschuldsvermutung, aber die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt auch deshalb, weil Schmidt Teile des Durchsuchungsbeschlusses getwittert hat. Das müsste ihm doch klar sein, dass das nicht geht.
Es ist an der Stelle notwendig gewesen, dass man die Dinge offenlegt, um deutlich zu machen und eben auch die Beurteilung von außen möglich zu machen, dass vor allem die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft grob fahrlässig war.
Jetzt läuft der Countdown. Am kommenden, nicht diesen Sonntag, den nächsten Sonntag wird gewählt. Und es gibt viele noch Unentschiedene. Und das sind immerhin 40% der Wahlwilligen. Und davon ist die große Mehrheit, nämlich 63%, noch von keinem der Kandidaten überzeugt. Sie sind auf Wahlkampftour. Wie sehr bekommen Sie den Frust über Politikerinnen und Politiker zu spüren?
Also derzeit an den Infoständen, an den Wohnungstüren, Haustüren, an denen wir klingeln, bei den Veranstaltungen, die wir haben, kommt uns sehr, sehr positives Interesse, ein tiefgehendes Interesse auch für unsere Themen, für politische Themen und kein Frust entgegen. Das ist eine neue und gute Erfahrung, eine erfreuliche Erfahrung. Und tatsächlich geht es wirklich jetzt nochmal darum, deutlich zu machen, um welche Themen es auch im Wahlkampf geht und deutlich zu machen, dass unser Kanzlerkandidat der Richtige ist.
Da kann ich fast nicht glauben, dass sich da niemand beschwert, dass Ihr Kanzlerkandidat mehrfach vor einem Untersuchungsausschuss steht und mit Gedächtnislücken glänzt.
Doch, das ist tatsächlich so, dass die Menschen eher unter fehlendem Wohnraum leiden und klagen darüber, was wollt ihr tun, damit wir endlich wieder bezahlbaren Wohnraum haben, dass die darüber sprechen, dass der Mindestlohn viel zu niedrig ist und viele andere Themen mehr. Der Klimaschutz spielt eine ganz große Rolle und darüber sprechen wir.
Wenn wir auf das Thema Wohnen schauen, die SPD will den Neubau von 100.000 Sozialwohnungen jährlich vorantreiben. Sie kennen die großen Probleme, dass Menschen ihre Wohnung verlieren, weil sie zum Beispiel kernsaniert werden, anschließend sehr viel teurer vermietet werden sollen. Wollen Sie den Menschen, die 50 Jahre an einem Ort gelebt haben, zumuten, sich komplett zu neu zu orientieren? Welche Lösung haben Sie?
Wir haben ganz klar begrenzt, in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Steigerung auch bei Neuvermietungen diese Sanierungskosten umgelegt werden dürfen auf den Mieter. Leider ist es uns nicht gelungen, beim CO2-Preis auch so eine faire Aufteilung zwischen Vermieter und Mieter hinzubekommen. Die CDU-Fraktion hat darauf bestanden, dass zu 100% die Mieter diese Kosten tragen müssen. Das ist keine gute Entwicklung. Aber insgesamt kommt es natürlich darauf an, dass wir nicht nur 100.000 Sozialwohnungen fördern, den Bau fördern, sondern dass insgesamt mehr gebaut wird. Und mit einem Mietmoratorium wollen wir verhindern, dass eben in besonders überhitzten Mietmärkten, nicht nur in den Städten, die gibt es auch auf dem Land, dass die Mieten stärker steigen als die Inflation.
Wie wollen Sie dann sicherstellen, dass die SPD nicht Wohnungen und ganze Wohnungsbaugesellschaften verkauft? Wir erinnern uns da an Klaus Wowereit. Mit Stimmen des rot-roten Senats in Berlin hat er das 10.000-fach gemacht.
Das ist tatsächlich hauptsächlich Thilo Sarrazin gewesen und es ist auch in anderen Bundesländern so passiert, in anderen Städten so passiert, dass kommunale Wohnungseigentum verkauft worden ist. Es war kurzsichtig, eine kurzsichtige Fehleinschätzung dessen, welche Auswirkungen sich da auf dem Markt ergeben würden. Man hat nur auf den Haushalt geschaut, man hat kurzfristig den Haushalt saniert. Das ist ein Fehler gewesen. Wir sehen in Wien, die Stadt Wien hat nie den kommunalen Wohnungsbau und die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften auch aufgegeben und die stehen wesentlich besser da.
Nur war das ja eine klare rot-rote Politik. Wie können Sie sicherstellen, dass so etwas nicht wieder passiert?
Das war eine neoliberale Politik und die ist nicht nur von Rot-Rot so gemacht worden, sondern auch von Schwarz-Gelb in anderen Bundesländern, in anderen Städten. Deswegen ist das keine originäre SPD-Idee gewesen, sondern eine Idee der neoliberalen Phase in diesem Land, die wir glücklicherweise überwunden haben. Mittlerweile versteht jeder und jede in der Politik und auch darüber hinaus, dass Wohnen zur Daseinsvorsorge gehört und viele andere Aufgaben, die wir leichtfertig aus der Hand gegeben haben, ebenso.
Es fehlen so viele Wohnungen. Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen in Wohn- und Nicht-Wohngebäuden belief sich wohl 2020 auf rund 306.000. Haben Sie mal mit Baufirmen gesprochen, ob die überhaupt in der Lage sind, diese 400.000, die Sie jetzt fordern, auch in so kurzer Zeit, wie Sie es gerne hätten, fertigzustellen?
Wir haben in früheren Jahren pro Jahr 700.000 Wohnungen gebaut in Deutschland und die Wohnungsbaufirmen, die Baufirmen sind nicht weniger geworden. Wir wissen, dass derzeit ein großes Auftragsvolumen bei den Baufirmen insgesamt liegt. Und dennoch ist es dringend notwendig, dass wir dort Abhilfe schaffen. Wir gehen davon aus, wenn der Staat auch Aufträge vergibt, wenn wir auch wissen, dass wir stetig diesen Bau vorantreiben und nicht nur ein Jahr, dass die Unternehmen dann auch einstellen, dass sie zusätzlich Personal haben werden und dass wir auch das Baumaterial entsprechend auftreiben.
Wir nehmen die Fragen rein. Der S1-Hörerinnen und Hörer aus München hat uns Daniel Krieg geschrieben. Eine Doppelhaushälfte in München, Stuttgart und Umland und anderen großen Städten kostet etwa 1,6 Millionen Euro. In München regiert seit Jahren die SPD und lässt so etwas zu. Wie soll das alles bezahlt werden von einer jungen Familie in einer Großstadt?
Steigende Baupreise und Spekulationen mit Boden kann eine Stadt so nicht verhindern. Das ist ein Ausweis dessen, dass zu wenig Wohnraum da ist. Deswegen steigen die Preise so, das ist Marktgeschehen. Deswegen müssen wir ja mindestens für den Bereich des bezahlbaren Wohnraums auch als Stadt, als Kommune, aber auch als Staat wieder Verantwortung übernehmen und das Wohnen in die Daseinsvorsorge reinnehmen. Wenn der Mangel nicht mehr so hoch ist, dann werden auch die Preise wieder sich normalisieren. Das ist ein überhitzter Markt, wo man tatsächlich eingreifen muss.
Nachfrage, haben Sie auch die sogenannten Besserverdiener im Blick, für die in Großstädten das Geld nichts wert ist? Oder kümmern Sie sich nur um die Geringverdiener? Er fragt dann weiter, wie sieht hier Ihre konkrete Lösung aus?
Die konkrete Lösung für die Geringverdiener sieht so aus, dass wir die Löhne erhöhen wollen. Das ist bekannt, dass wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben wollen. Die mittleren Einkommen werden wir durch eine Steuerreform entlasten. Und die sehr, sehr hohen Einkommen, die müssen einen stärkeren, größeren Beitrag leisten. Über die Art und Weise mit dieser Steuerkonzeption wollen wir für mehr Gerechtigkeit sorgen.
Aus Schöneich schreibt uns Gregor Rudloff, in Deutschland sind jährlich etwa 200.000 Kinder von Trennung und Scheidung ihrer Eltern betroffen. Noch zu häufig wird nach der Trennung nur ein Elternteil, zu fast 90% die Mutter, zum betreuenden Elternteil erklärt. Viele Kinder verlieren dadurch den Kontakt zum jeweils anderen Elternteil. Kein weiteres europäisches Land geht so unreflektiert mit der qualvollen Situation für die Kinder um. Nicht nur die Grundrechte und Gesetze in Deutschland besagen, dass die Kinder Recht auf beide Eltern haben. Was bieten Sie für klare Hilfen für die entfremdeten Kinder und Elternteile an?
Eltern und auch Gerichte brauchen in dieser Frage Beratung. Die Eltern in Scheidung, in Trennung haben oft verarbeiten den Schmerz, den Trennungsschmerz über solche Auseinandersetzungen. Das ist natürlich für die Kinder fatal. Die Kinder brauchen beide Eltern und deswegen müssen die beraten werden für eine partnerschaftliche Übernahme der Erziehungsarbeit.
Die Beratung gibt's ja. Was können Sie darüber hinaus anbieten?
Mehr Beratung. Das ist wirklich notwendig, dass die Eltern auch dafür bereit sind. Denn wenn wir alleine nur gerichtlich entscheiden, das ist auch notwendig, dass die Gerichte auch in die Richtung auch beraten werden. Aber wenn nur die Gerichte alleine entscheiden und die Eltern wollen eigentlich gar nicht partnerschaftlich übernehmen, dann funktioniert es auch nicht.
Günther Hoffmann hat geschrieben, was will die SPD endlich gegen die Aufblähung der Parlamente tun? Für die bevorstehende Wahl erwartet man unter Umständen mehr als 1.000 Abgeordnete.
Wir haben ja beschlossen, dass sich jetzt eine Kommission mit einem neuen Wahlrecht befassen soll. Das ist eine sehr, sehr komplizierte und komplexe Angelegenheit, wo man auch ganz genau hinschauen muss. Erstens der Verfassung Genüge tun, dass eben das Wahlrecht und die Besetzung des Parlaments auch dem Wählerwillen so weit als möglich entspricht. Und zum anderen diese Tendenzen auch in den Griff zu bekommen. Die haben natürlich damit zu tun, dass wir 6 Fraktionen im Bundestag haben. Für mich wäre es relativ einfach, den Bundestag zu verkleinern, eine Fraktion weniger. Dann wären wir schon wieder auf dem normalen Stand.
Die Versuche hat es ja des Öfteren gegeben. Woran liegt es, dass es immer wieder scheitert?
Es ist bisher nicht gelungen, dass wir einen Weg gefunden haben, dass alle Fraktionen auch einverstanden sind. Es muss eine sehr große Mehrheit sein, unserer Auffassung nach, für ein Wahlrecht. Wir müssen alle dahinter stehen können. Und deswegen wird jetzt eine Kommission eingesetzt, die für die nächste Wahl eine Wahlrechtsreform vorschlägt.
Überschrift der SPD, das Zukunftsprogramm im Wahlprogramm. Saskia Esken zu Gast in SWNs Leute. Thema da natürlich die Bildung. Die SPD verspricht Bundesmittel zur Sanierung und zur digitalen Ausstattung von Schulen. Die Mittel sind ja durch den Digitalpakt Schule auch viele längst da. Leistungsvergleiche zeigen, nicht mehr Geld entscheidet über Bildungserfolg, sondern pädagogische Konzepte. Sie kennen sicherlich die erfolgreichen Bundesländer Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die liegen im Leistungsvergleich vielfach vorn. Was fällt Ihnen da auf?
Die Bundesländervergleiche haben auch mit der Finanzkraft der Länder zu tun. Und wir haben tatsächlich als Bund ja die Aufgabe, für gleichwertige Lebensverhältnisse und Chancen in ganz Deutschland zu sorgen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, in die Ausstattung von Schulen, in die digitale Ausstattung, insgesamt in die Sanierung zu gehen. Schulen sollen keine Orte sein, wo man sich nicht traut, die sanitären Anlagen zu aufzusuchen, sondern die sollen Orte zum Leben und Lernen sein, überall in Deutschland, unabhängig vom Geldbeutel der Kommunen und der Länder. Und deswegen müssen wir da dringend auch mit reingehen als Bund.
Worauf ich hinaus wollte, es sind keine SPD-geführten Bundesländer, die im Leistungsvergleich vorne liegen. Und Neurowissenschaftler, Sie haben die Digitalisierung jetzt gerade angesprochen, die betonen immer wieder, das, was wir digital aufnehmen, das geht gar nicht so gut in den Kopf rein. Also das, was wir lesen, ein Buch, eine Zeitung, das verarbeitet unser Gehirn viel besser. Vielleicht ist es auch eine mögliche Spur für unsere Bildungsmisere. Sie als Informatikerin haben sich damit mal befasst?
So viel digitale Bildung hatten wir noch nicht in den letzten Jahren, dass wir schon davon sprechen könnten, dass die Bildungsmisere tatsächlich von der Digitalität abhängen würde. Ich glaube, dass die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger in einer digitalisierten Welt auch gut zurechtzukommen, auch kreativ und gestaltend mit eingreifen zu können, davon abhängt, dass wir eine zeitgemäße Bildung haben. Und deswegen ist es notwendig, dass die Schulen, dass die Schülerinnen und Schüler und dass die Lehrkräfte gut ausgestattet sind, mit Kompetenzen gut ausgestattet sind, um dann auch eine gute Balance zu finden zwischen der Nutzung von digitalen Medien und von analogen Medien und vor allem des Gesprächs und der Interaktion zwischen Menschen. Weil da kommt es drauf an. Das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor für den Bildungserfolg.
Worauf schieben Sie denn dann die Bildungsmisere? Wo sieht die SPD denn ihre Bildungspolitik selbst auch kritisch? Haben Sie mal ein Beispiel?
Also der größte Ausweis der OECD-Untersuchungen über all die Jahre, also Stichwort PISA, ist die Bildungsungerechtigkeit, die in Deutschland besonders hoch ist, weil in Deutschland immer noch der Bildungserfolg extrem vom Elternhaus abhängt. Und das hat mit der Halbtagesschule zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir am Nachmittag als Mütter, ich habe 3 Kinder, dafür sorgen, dass es in der Schule auch glatt läuft bei den Kindern. Und da, wo das nicht möglich ist, wo beide Eltern arbeiten müssen, damit es überhaupt fürs Leben reicht, da klappt es eben nicht so. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, auch durch Unterstützung der Schulen, auch der Ganztagesschule. Wir haben jetzt ja ein Recht auf Ganztagesschule im Grundschulalter verankert, glücklicherweise noch zum Ausgang der Legislatur. Müssen wir dafür sorgen, dass die Bildungsgerechtigkeit hochgefahren wird, damit alle Kinder gute Chancen haben für ihr Leben.
Heißt natürlich auch, wir brauchen noch mehr Lehrer. Der Lehrermangel ist aber drastisch und ganz besonders hoch an Hauptreal- und Gesamtschulen. Und die Belastungen, die seien einfach zu hoch durch Inklusion und Integration. Das haben Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel in Umfragen angegeben. Wie reagieren Sie darauf?
Ich bin froh, dass wir mittlerweile eine Kultur der Inklusion und der Integration an den Schulen auch haben, dass die Schulen damit in Teilen noch alleine gelassen sind. Das ist richtig und deswegen müssen wir die besser unterstützen durch multiprofessionelle Teams, eben auch durch Sonderlehrkräfte an allen Schulen, damit auch überall inklusiv gelehrt werden kann. Das gelingt auch besser im Ganztag, wenn man eben nicht nur zusammen lernt, sondern auch zusammen lebt. Dann klappt auch Inklusion und ich glaube, dass wir durch eine bessere Finanzausstattung auch der Länder dahin kommen können, wieder mehr Lehrkräfte einzustellen. Wenn die Planungen hochgefahren werden, dann studieren auch mehr Menschen auf Lehrkraft, aufs Lehramt und dann können wir diesen Personalmangel auch lösen.
Aktuell sieht es so aus, dass es Seitensteiger gibt bei den Lehrern. Es gibt Rentner, die mit Ende 70 noch unterrichten.
Ja, weil die Personalplanung in den Kultusministerien oft in den Händen von ehemaligen Lehrkräften liegt. Das habe ich als Landeselternbeirätin lang genug und klagvoll und schmerzhaft erfahren müssen. Da wird sehr, sehr stark auf Sicht gefahren und deswegen müssen wir auf eine langfristige Planung hinkommen, die eben da auch dazu führt, dass wir langfristig einen Personalkörper aufbauen und nicht immer nach zufälligen Statistiken, wie werden sich die Schülerzahlen entwickeln. Denn tatsächlich haben wir alle Zuwanderung aus dem europäischen Ausland und auch aus den anderen Bundesländern hier in Baden-Württemberg zum Beispiel nicht vorhergesehen.
Die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer an Saskia Esken. Wir wollen schauen, dass wir möglichst viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer unterbringen. Nadine hat geschrieben, die SPD hat schon seit vielen Jahren eine Regierungsbeteiligung oder war sogar selbst regierende Partei. Warum sollte sich gerade jetzt etwas ändern?
Führende Regierungspartei waren wir im Bund schon länger nicht, sondern wir waren Juniorpartner in einer großen Koalition. Das ist die schwierigste Regierungsform, die es geben kann, dass die beiden großen Volksparteien zusammen regieren. Da können nur Kompromisse bei rauskommen, die am Ende weder der einen noch der anderen Richtung richtig gut genügen. Wir sind der Auffassung, dass die konservative Grundhaltung, alles bewahren zu wollen, so wie es ist, und dieser Zeit nicht gemäß ist und deswegen muss jetzt eine Regierung zustande kommen, die von Olaf Scholz und die von der SPD angeführt wird.
Also Sie sprechen sich in dem Sinne gerade gegen eine große Koalition aus.
Das tun wir schon länger. Wir sagen schon länger auch deutlich. Zuletzt ist mit der Maskenaffäre sehr, sehr deutlich geworden, dass die CDU, CSU nicht nur inhaltlich entkernt ist, sondern dass sie vor allem auch ihren moralischen Kompass verloren hat. Die brauchen eine Zeit auf der Oppositionsbank.
Aus Teningen schreibt Eva-Maria Münzer, wird die SPD die Pflegeversicherung neu regeln, sodass der steigende Eigenanteil gedeckelt wird?
Der steigende Eigenanteil ist schon jetzt in der Großen Koalition ein Stück weit gedeckelt worden. Da müssen wir weiterkommen. Wir wollen perspektivisch die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung ausbauen.
Marianne schreibt, warum setzt sich die SPD nicht für eine Vermögenssteuer ein? Angesichts der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land wäre das doch wirklich mal angebracht. Zumindest, wenn man sich nicht zu den konservativen Parteien zählt.
Die SPD hat an ihrem Bundesparteitag 2019 ein Steuer- und Finanzkonzept beschlossen. Die Vermögenssteuer ist Teil dieses Steuer- und Finanzkonzeptes und das wiederum ist Teil unseres Zukunftsprogramms. Das heißt, kurz gesagt, die SPD setzt sich durchaus für eine Vermögenssteuer ein und auch für höhere Steuern für sehr, sehr hohe Einkommen. Gleichzeitig wollen wir aber die mittleren Einkommen bei der Steuer entlasten.
Aus Liechtenstein Joachim Küster. Es fehlen 2000 Juristen. Der Rechtsstaat ist gefährdet. Viele Klagen bleiben liegen. Lohnt sich Verbrechen? Wie wollen Sie mehr Juristen einstellen?
Nein, wir müssen tatsächlich die eingesparten Stellen bei der Justiz, bei der Polizei, aber auch in der Bildung wieder aufstocken. Auch in der Verwaltung müssen Stellen aufgestockt werden, damit wir den Aufbruch, den dieses Land braucht, auch bewältigen können, damit die Strafverfolgung auch tatsächlich die Strafe auf dem Fuße folgt, wie es ja auch im pädagogischen Sinne notwendig ist. Und deswegen müssen die Länder, denn das sind ja überwiegend Landesstellen, müssen die Länder finanziell so ausgestattet werden, dass sie dieses auch leisten können. Da ist die Vermögenssteuer der richtige Weg, denn die Vermögenssteuer ist eine Landessteuer.
Bürgerinnen müssen für einen eindeutigen Rechtsanspruch gegen ihre Versicherung oft jahrelang klagen. Warum gibt es keine grundsätzliche gesetzliche Beweisumkehr. Was können Sie da veranlassen? Das ist eine Nachfrage von Joachim Küster.
Das ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Es tut mir leid, das kann ich so nicht beantworten. Würde aber darum bitten, dass mir die Frage nochmal schriftlich geschickt wird. Insgesamt, wenn Fragen liegen bleiben, man kann sich gerne schriftlich an mich wenden, dann bekommt man eine Antwort.
Aus Pladelsheim, Markus Flick. Die Klimaerwärmung wird maßgeblich dadurch gefördert, dass in Brasilien im großen Maßstab Regenwald abgeholzt wird. Das wird gemacht, um Soja für deutsche Massentierhaltung zu produzieren. Subventionierte Massentierhaltung, die zu massiver Umweltbelastung bei uns, Milchüberproduktion und Billigfleisch führt. Jedes Kleinkind kann hier eine sinnvolle Lösung vorschlagen. Warum schaffen das deutsche Politiker nicht?
Die deutsche Regierung hat sich mit dem Klimaschutzgesetz ja verpflichtet, in allen Sektoren einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaneutralität bis spätestens 2045 zu leisten. Und auch die Landwirtschaft und auch die Ernährung muss da ihren Beitrag leisten. Wir müssen in der Ernährung die CO2-Neutralität erreichen, indem wir weniger Fleisch konsumieren. Das ist relativ klar.
Geht ja schon konstant zurück.
Dazu muss es eben auch dazu kommen, dass alle Menschen sich das leisten können, diese Entscheidung. Ich selbst esse seit vielen Jahren kein Fleisch. Ich fahre auch elektrisch Auto, aber ich weiß auch, dass ich so privilegiert bin, mir das leisten zu können. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen in Deutschland und am liebsten auch darüber hinaus die Freiheit haben, solche Entscheidungen zu treffen.
Fast eine 250.000 Menschen in Afghanistan auf der Flucht, das schrieb der Spiegel Anfang August. Saskia Esken in SWRs Leute, Sie kennen diese Schlagzeilen, die Nachrichten aus Afghanistan sind weiterhin erschütternd. Welche Note geben Sie denn Ihrem Außenminister Heiko Maas im Krisenmanagement?
Wir haben in den vergangenen 20 Jahren diesen Einsatz in Afghanistan immer wieder beobachtet, immer wieder auch darüber gesprochen, man müsste eine Exit-Strategie haben und die ist tatsächlich nicht entwickelt worden. Da ist ja Deutschland nicht alleine tätig gewesen, sondern insgesamt war das ja ein großes Mandat und der Hauptmandatsführer sind immer die Amerikaner gewesen. Die Amerikaner haben jetzt darauf bestanden, zu einem festen Datum rauszugehen und nicht condition-based, also an Bedingungen geknüpft. Und deswegen war das ein verstolperter Abschied aus Afghanistan. Und da sind viele Fehler gemacht worden von allen Beteiligten. Alle Beteiligten haben die Lage falsch eingeschätzt. Alle Beteiligten haben nie daran geglaubt, dass die Taliban so schnell die Macht übernehmen würden. Und deswegen müssen wir uns alle da die Augen reiben und sagen, da haben wir Fehler gemacht. Es wird auch aufgearbeitet werden.
Wenn Sie es in eine Note fassen müssten?
Wir vergeben keine Noten in der Politik.
Jetzt stellt sich die Frage, wie Lösungen aussehen könnten für all die Menschen, die nicht in ihrem Land bleiben können. Was würden Sie denn da anders machen?
Es ist wichtig, dass wir die Anrainer, die Nachbarstaaten dabei unterstützen, jetzt die Menschen, die aus Afghanistan fliehen, vor Verfolgung auch entsprechend unterstützen, dass die Menschen dort auch aufgenommen werden können. Es ist wichtig, dass wir demokratische Strukturen und auch die gesellschaftliche Entwicklung in Afghanistan weiter stärken und unterstützen, dass wir nicht zulassen, auch durch diplomatische Mittel, auch durch die Gespräche mit den Taliban und den bisherigen Machthabern, dass eben dort der Verfolgungsdruck auch geringer wird. Vor allem, dass auch keine Hungersnot entsteht. Afghanistan ist ja nicht nur politisch schwierig, sondern auch wirtschaftlich in einer wahnsinnig schwierigen Lage. Wir müssen die Menschen unterstützen.
Stellt sich ja auch die Frage, wie wir innerhalb der Europäischen Union damit umgehen, wenn sich beispielsweise Polen, Ungarn und andere Staaten wieder weigern sollten, Flüchtlinge aufzunehmen.
Ja, es kommt da nicht darauf an, dass wir dann eine europäische Lösung finden. Wir haben aber schon vor längerem uns damit abgefunden, dass wir keine Konsenslösung finden werden, die eine Zustimmung aller ermöglicht, sondern wir werden unterschiedliche Rollen definieren müssen. Die einen sind bereit und wir haben ja gerade in Deutschland, aber auch anderswo eine hohe Bereitschaft in vielen Kommunen, die sich unter dem Dach der sicheren Häfen zusammengeschlossen haben, Menschen aufzunehmen und diese bei der Integration auch zu unterstützen. Anderswo müssen dann eben Geldleistungen her.
Und die Länder, die nicht bereit sind, denen werden dann Fördergelder gestrichen?
Die sollen sich finanziell beteiligen, genau.
Sie haben gegen das Gesetz gestimmt, dass abgelehnte Asylbewerber die Bundesrepublik verlassen müssen. Was bedeutet das? Sie möchten jeden abgelehnten Asylbewerber im Land halten?
Nein, darum ging es nicht. Es ging um die Vorgehensweise, die dort ganz klar die Grundrechte auch dieser Menschen verletzt. Und es ist so, dass unsere Grundrechte, die in der Verfassung niedergeschrieben sind, nicht nur für Deutsche gelten, sondern für alle Menschen. Und deswegen waren wir an der Stelle kritisch. Ganz klar ist, dass Menschen, die hier keine Anerkennung finden und auch keine Duldung, dass sie irgendwann das Land auch wieder verlassen müssen. Aber da muss man auch sagen, es ist kompliziert. In viele Länder kann nicht abgeschoben werden, weil dann dort noch Bürgerkrieg herrscht, weil die allgemeine Situation ist, nicht die persönliche Situation des Asylbewerbers. Der hat eine Ablehnung bekommen, aber in dem Land herrscht eine Situation, wo man nicht hin abschieben kann. Afghanistan ist so ein Fall. Und da muss man dann eben auch Lösungen finden, wie man die Leute hier in Duldung auch hier behalten kann, wenn die Abschiebung nicht funktioniert.
Saskia Esken ist zu Gast in SWR1 Leute. Wissen Sie zufällig noch, wie Sie am 21. Mai abgestimmt haben bei der Frage, ob Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung mit einbezogen werden sollen?
Einer der vielen Anträge, die die Opposition bei uns im Bundestag stellen und wo wir als Koalitionsfraktion normalerweise ablehnen. Wir entwickeln eigene Konzepte und bringen die dann auch durchs Kabinett und anschließend durch den Bundestag. So ist der Lauf der Dinge, auch in allen Landesparlamenten. Das ist schwer zu erklären, aber es ist so, wir haben diesen Antrag abgelehnt.
Tja, die Expertenrunde zur Rente sagt, dass die Altersgrenze für die Rente ansteigen muss. Ziehen Sie da genauso wie Olaf Scholz die Expertenrunde führender Wissenschaftler in Zweifel?
Das halten wir für den vollkommen falschen Weg, weil wir wissen, dass es für viele Menschen, die sehr lange arbeiten und auch körperlich arbeiten, eine faktische Rentenkürzung bedeutet, denn die können gar nicht so lange arbeiten. Eine generelle Aufsetzung der Lebensaltersgrenze werden wir nicht befürworten.
Individuelle Lösungen?
Individuelle Lösungen gibt es. Es gibt bereits die Flexibilität, dass man länger arbeiten kann. Das ist überhaupt nicht die Frage. Es geht darum, dass Menschen, die lange, lange gearbeitet haben, lange eingezahlt haben, auch zu einer Zeit in Rente gehen können, wo sie einfach nicht mehr können.
Sind Sie dafür, dass Beamte, Selbstständige, Freiberufler und Politiker in Zukunft gesetzlich rentenversichert sind?
Ja, wir wollen alle einbeziehen in die gesetzliche Rentenversicherung. Die gesetzliche Rentenversicherung soll eine Bürgerversicherung werden, damit eben auch alle beteiligt sind und auch alle nach der Kraft ihrer finanziellen Möglichkeiten, um dann auch alle absichern zu können.
Und was man dann weiterlesen kann, dass Sie die Leistungen bei den Beamten aber nicht reduzieren wollen. Warum nicht?
Das kann man nicht bei den derzeit aktiven Beamten tun. Man kann auch die nicht in die Rentenversicherung übernehmen. Das muss man schrittweise machen. Das heißt also, neue Verbeamtete sollten dann in die Rentenversicherung einbezahlen. Diejenigen, die schon ihren Beitrag geleistet haben durch geringe Verdienste für die Pension, die muss man auch in ihrem System belassen.
Große Thema Klima. Da schreiben Sie, dass Gebäude schrittweise CO2-neutral werden sollen. Die SPD sagt, der CO2-Preis soll von den Vermieterinnen und Vermietern getragen werden. Die Kosten werden doch dann von den Vermieterinnen und Vermietern auf ihre Mieter umgelegt.
Die Kosten des CO2-Preises dürfen tatsächlich jetzt zu 100% auf die Mieter umgelegt werden. Das haben CDU und CSU so durchgesetzt im Bundestag. Im Kabinett war es anders beraten. Das heißt, die Regierung hatte sich geeinigt auf eine halbe-halbe Lösung. Das wäre auch gerecht. Mindestens können Vermieter und Mieter beide Einfluss nehmen auf die Höhe der CO2-Kosten. Und deswegen müssen auch beide ihren Beitrag leisten. Am meisten Einfluss nehmen können natürlich Vermieter durch den Einbau einer klimafreundlichen Heizung.
Strom soll bis 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien kommen. Elektroautos. 70% unserer Primärenergie kommen aktuell aus Öl, Kohle oder Gas. Ist es da nicht unrealistisch, weil wir ja durch Elektroautos den Stromverbrauch unter anderem in die Höhe treiben werden?
Durch Elektroautos und durch eine wasserstoffgetriebene Industrie. Wir wollen ja auch die Industrie klimaneutral umbauen. Das ist eine große Aufgabe. Das ist vollkommen richtig. Es war ein großer Fehler auch, dass Peter Altmaier bis zum Schluss an seiner Stromlüge festgehalten hat darüber, dass der Strombedarf gar nicht so stark ansteigen wird, auch nicht durch Klimaneutralität. Wir müssen jetzt gleich in der neuen Regierung unbedingt auf den Tisch legen, wie die Strombedarfsentwicklung ist und wie wir sehr, sehr schnell zu einem Ausbau der erneuerbaren Energien kommen. kommen.
Ist denn da 2040 überhaupt realistisch? Das wird ja von vielen angezweifelt.
Es ist sehr ambitioniert, aber wir müssen es versuchen. Wir wollen den Klimawandel stoppen und das müssen wir auch tun, weil wir damit die Lebensgrundlagen ja für künftige Generationen bewahren. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten ja gesehen, in den letzten Jahren die Dürrejahre und jetzt in den letzten Wochen und Monaten diese Jahrhundertereignisse, die Jahrhunderte zwischen Jahrhundertereignissen werden ganz schön kurz.
Saskia Esken tritt an im Wahlkreis Calw. In Böblingen sind Sie aufgewachsen. Sie haben sich als Jugendliche schon engagiert in Walderstadt im Jugendhaus. Da hatten Sie mit Bernd Rixinger von den Linken schon zu tun. Was verbindet Sie?
Bernd Rixinger kommt aus der Gegend und ich komme aus der Gegend. Wir sind also zusammen groß geworden in diesem Jugendhaus. Wir haben eine Menge Jugendbildungsprojekte auch gemeinsam dann dort durchgeführt. Das war eine Zeit, in der ich auch politisch groß geworden bin, über Beteiligung und über Jugend.
Was war da Ihr größter Erfolg?
Wir haben viele Projekte vor Ort vor allem gemacht. Ich habe auch als Schülerin mich dann im Geschichte-Leistungskurs mit der Vergangenheit des Ortes während der Nazi-Diktatur beschäftigt. Ich bin politisiert worden in dieser Zeit, aber auch in meinem Elternhaus.
Von Ihnen ist immer wieder zu hören, Sie schließen eine Koalition mit den Linken nicht aus. Die Linken hatten dem Rettungseinsatz in Afghanistan nicht zugestimmt. Ein Einsatz, der ausschließlich der Rettung von Menschen gedient hat. Wie viel Zweifel lässt das an der Regierungsfähigkeit der Linken?
Ich fand dieses Abstimmungsverhalten, diese Haltung falsch. Die sollte dem Missfallen gegenüber der gesamten Mission den Ausdruck verleihen und die Ablehnung, aber das ist nicht richtig gewesen. Da ging es wirklich um einen humanitären Einsatz und er hätte alle Unterstützung verdient.
Dietmar Bartsch, Linken-Chef, hat jetzt gesagt, dass ein NATO-Austritt keine Bedingung für Koalitionsverhandlungen sei. Das ist aber noch nicht das klare Bekenntnis zu NATO, das Sie einfordern.
Sondierungen und Koalitionsverhandlungen finden nach der Wahl statt.
Ja, aber gerade gibt es sehr viele Unentschiedene. Das sind immerhin 40% der Wahlwilligen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt im Endspurt im Wahlkampf schauen Sie genau auf die. Und da lehnen 43% ein rot-grün-rotes Bündnis rigoros ab. Da wird die Übergriffigkeit des Staates ganz besonders befürchtet. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann nachvollziehen, dass die Menschen noch Fragen haben an die Parteien, die jetzt um die Wählergunst auch werben. Und deswegen müssen wir in den nächsten Tagen noch mal ganz deutlich machen, dass wir den richtigen Kanzlerkandidaten haben und dass wir die richtigen Themen, die richtigen Konzepte haben. Wir wollen für unsere Themen und für unsere Konzepte werben und nicht für Koalitionen.
Die Fragen können wir gerade noch ein paar, wir haben noch 2-3 Minuten, bauen wir noch ein. Vom Bodensee hat sich Rolf gemeldet. Wie wollen Sie unsere Märkte gegen die staatlich subventionierten Waren aus China schützen?
Auch in Deutschland werden Waren subventioniert, wenn wir bestimmte Produktionsmethoden oder anderes eben unterstützen wollen. Es kommt darauf an, dass wir in Handelsverträgen, die wir mit anderen Ländern, auch mit China schließen, in Handelsbeziehungen immer auch darauf achten, dass ein Level Playing Field fehlt, dass eine Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft auch gewährleistet bleibt.
Ja, und die Frage treibt die Menschen offensichtlich einfach um. Axel Fabricius hat auch geschrieben, was sagen Sie den Wählerinnen und Wählern, die Rot-Grün wollen und Angst haben, dass die SPD doch wieder wortbrüchig wird und eine sogenannte Deutschland-Koalition oder gar eine neue große Koalition anstrebt.
Wir sagen sehr deutlich und seit vielen Wochen und Monaten schon, dass wir der Auffassung sind, dass CDU und CSU inhaltlich entkernt sind, dass sie keine thematisch nichts mehr zu bieten haben, dass sie vor allem auch ihren Kompass verloren haben, hat sich in der Maskenaffäre gezeigt oder auch in den Fragen, die wir in Bezug auf Beziehungen zu aserbaidschanischen Herrschern haben. Es ist ganz klar, dass CDU und CSU auf die Oppositionsbank gehören.
Dankeschön für den Besuch in SWR1 Leute, Saskia Esken.
Sehr, sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.